Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
An diesem schönen Herbsttag ist meine Laune so cool. Ich fühle mich, als könnte ich fliegen.
Wie die bunten Blätter, die durch die Luft segeln.
Genau, oder wie der riesige Jumbo-Jet am Himmel. Wie wäre es denn, wenn wir heute mal über das Thema Fliegen sprechen? Flugsicherheit, Essen im Flug, Komfort im Flug und diese ganzen Sachen.
Vielleicht
Potenzielle Aufreger, Begegnungen im Flugzeug. Und ich würde gerne direkt mit einer seltsamen Begegnung im Flughafen anfangen, wenn das okay ist.
Ja.
Und zwar war das einer der allerersten Reisen, die ich als Reiseleiter gemacht habe. Ich stand mit der Gruppe vor dem Abflugterminal, aufgeregt und hier gleich anstellen. Und dann plötzlich ist da so eine ältere Frau, da war so eine Gruppe von, ich glaube, Briten, so im jüngeren Seniorenalter, sag ich mal. Und eine von denen sagt plötzlich so zu mir, Andy! How are you? Und so, ich so, ja, gut, danke. Ich fliege jetzt nach Japan. Ja, tschüss. Und ich weiß bis heute nicht, wer das war.
Also ich war dabei, ich erinnere mich und dachte mir auch so, wer ist das
denn? Ja, du warst dabei, genau. Und ich weiß es nicht. Und dann dachte ich immer, also ich hatte als Kind einen Freund, der war die Mutter Engländer. Und wir waren einmal bei einem anderen Freund, der auch in England gewohnt hat später, und haben dann wiederum diese Großeltern von dem englischen Freund besucht. Die hatten irgendwie alle mit was miteinander zu tun. Und ich dachte immer, vielleicht war das diese Oma von einem Freund, die Oma, dachte ich, wäre das gewesen. Das war meine einzige Erklärung. So Frau in dem Alter ungefähr, offensichtlich so, also britischer Akzent. Und dann habe ich aber mal dann eben diesen besagten Freund getroffen, meinte so, kann das sein, dass ich da vor ein paar Jahren mal deine Oma am Flughafen gesehen habe? Ne, die ist noch nie da rausgekommen, die wohnt irgendwo auf dem Land. Mhm. Das ist wie so ein Bauernhof, wo die gewohnt hat, erinnere ich mich. Die ist noch nie nach Japan geflogen. Also ich weiß bis heute nicht, wer das gewesen ist an diesem Flughafen. Das ist wirklich komisch.
Bitte melde die.
Wirklich, wer war das? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist ja wirklich mysteriös.
Komisch, ne? Hast du schon mal Leute im Flughafen getroffen, die jetzt irgendwie nichts mit deiner eigentlich geplanten Reise zu tun hatten, wo man sagte, du hier?
Im Flughafen?
Ja, oder im Flugzeug sogar.
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich weiß, dass ich in Tokio öfters zufällig irgendwelche anderen Deutschen getroffen habe. Das haben ja auch, also das haben auch immer alle dann gesagt, alle Deutschen, Tokio ist ein Dorf. Weil halt die meisten, die halt nach Japan gehen, sind halt dann auch in Tokio. Und da läuft man sich dann doch irgendwie in den einschlägigen Ecken immer mal wieder über den Weg.
Ja.
Aber du hast doch auch mal einen Lehrer oder so getroffen, der nach...
Ja, das war aber nicht im Flug. Ja, stimmt. Aber das kann man ja ruhig trotzdem mal erzählen.
Ja.
Das war in Hiroshima am Gedenktag morgens. Da haben wir noch im Ort übernachtet, also mehr oder weniger in der Innenstadt von Hiroshima. Morgens beim Frühstück und plötzlich steht einer hinter mir und sagt, ah, Andreas, hallo, du hier? Und dann drehe ich mich um. Dann war das halt ein Lehrer, den ich halt von vor 20 Jahren mal kurz hatte von der Schule. So ein Alternativer, der immer so Sabbatical macht und Radtouren und sowas. Ja, kennst du mich noch mal? So, ja. Ja, ich bin gerade mit dem Fahrrad durch Japan und mache hier gerade Stationen. Das ist ja lustig, dass dich hier trifft, bla bla bla. Ja, dann dachte ich auch so, was ist das denn jetzt irgendwie? Ja, sonst im Flughafen, ich habe da mal das letzte Mal bei der Ankunft in Deutschland, wo man das Gepäck abholt, da habe ich dann auch einen alten Schulkameraden getroffen. Und den habe ich auch schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und das ist ja echt dann keine gute Situation, um irgendwie so ein Pläuschchen zu halten, wenn man da so total fertig gerade ankommt und nur noch so denkt, ach, ich möchte jetzt nach Hause.
Ja, also mir ist noch jetzt was eingefallen, wo wir drüber reden, Leute am Flughafen treffen. Da habe ich niemanden getroffen, aber da waren wir auch, glaube ich, zu zweit unterwegs und da ist uns einmal einer sehr unangenehm aufgefallen, ein Reisender, der hat sich überall so vorgedrängelt. Der meinte immer so, ich muss unbedingt hier ganz schnell, mein Flug geht gleich und hat sich halt an jeder Schlange so vorbeigedrängelt.
Stimmt.
Und dann ist er erstmal auf Toilette.
Da gab es eine Zeit lang gab es diese Mehrfachkontrollen.
So Mehrfachschleusen, ja. Genau. Du warst quasi schon im Sicherheitsbereich und musstest dann aber, bevor du zu diesen Gates konntest, irgendwie nochmal den Pass und so zeigen, ja. Und da hat er sich überall so total dreist halt also vorgedrängelt. Ah, vielleicht muss er auch einfach nur mega dringend aufs Klo. Und hat sich nicht getraut, das zu sagen, weil er dachte, wird er nicht ernst genommen. Aber
ich muss kacken!
Das war echt so, dass man so dachte, du Arschloch irgendwie.
Ja, manche Leute.
Weil jeder ist ja irgendwie so angespannt und will halt nicht lange warten, weil selbst wenn man genug Zeit hat, es summiert sich dann so, wenn dann halt auch unerwartet nochmal eine Schlange irgendwo ist. Ach, da hat er sich da einfach da so durchgedrängelt, ey.
Ja. Ich glaube, es war ein Chinese.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Ich weiß, aber ich
wollte jetzt keine, spielt die Nationalität dabei eine Rolle?
Ja, nee, kann man ja rausschneiden. Aber wenn dann endlich alle vor Ort sind und auch an Bord, dann ist ja meistens Aufatmen. Und da gibt es ja selten noch Überraschungen. Aber eine schöne Überraschung haben wir einmal erlebt, als wir zum ersten Mal zusammen nach Japan geflogen sind. Normalerweise buchen wir ja immer, komplett immer Economy Class, also die günstigste Holzklasse, wie ich sie mal nenne. Weil alles andere, ja, ich glaube, ich habe so im Kopf, das ist so mindestens das Vierfache, was man zahlt für die, nicht Premium Economy, die ist ja relativ neu, sondern die
Business Class,
kostet ungefähr das Vierfache. Aber einmal, als wir zum allerersten Mal gemeinsam nach Japan geflogen sind, was ist da passiert, Bettina?
Ja, da haben die uns dann gesagt, ja, der Flug ist leider überbucht. Dann ist erstmal so, nein, das kann nicht, das geht nicht. Ja, wir können sie kostenlos in die Business Class upgraden. Ja, warum denn nicht? Und dann sind wir tatsächlich das einzige Mal in unserem Leben in den Genuss der Business Class gekommen. Das war ein Erlebnis, das sich mir für immer eingebrannt hat. Man wird da schon mal ganz anders begrüßt. Das ist eine Flugbegleiterin mit einem Tablett, auf dem Insektflöten, Sekt oder Orangensaft kredenzt wird. Da darf man sich dann erstmal einen kleinen Begrüßungsdrink nehmen. Dann nimmt man Platz in seinen ausladend geschnittenen Sitzen, die in so einer Schale sind, dass wenn man den Sitz verstellt, das keinerlei Einfluss auf die Person hinter einem hat. Also man kann es sich gemütlich machen, ohne schlechtes Gewissen, ohne andere zu belästigen. Jeder kriegt so ein Täschchen.
Ein Kulturbeutel.
So. Ja, genau, einen kleinen Kulturbeutel mit so einer Schlafbrille und irgendwie so Slippern und so Zeug. Und das Essen wird auf Porzellan serviert. Mhm. Es gibt dann irgendwelche eingetragene Marke Pralinen oder also Pralinen
ja,
oder so einer namhaften oder vermeintlich namhaften Marke. Und auch auf dem eigenen Business Class WC gibt es Handcreme und also so Premium-Pflegeprodukte. Ich weiß nicht was, sogar L'Occitane oder also irgendwas, wo man so denkt, oho, nicht einfach XY-Seife oder halt ohne irgendein Label.
Oder ohne Seife.
Oder gar keine Seife. Man hat schon gemerkt, die müssen einem da was bieten, dass man diesen Preis ausgibt. Aber das Essen war jetzt auch nicht so viel besser.
Habe ich auch nicht in Erinnerung, ob das Essen jetzt so gut war. Aber ja klar, es ist natürlich viel entspannter, weil man, also der ganze Körper kann sich viel mehr entspannen, als da in dieser, in der normalen Regular-Holzklasse stimmt. Aber es stimmt nicht ganz. Für dich trifft es vielleicht zu, dass du zum ersten Mal in Business Class geflogen bist. Aber ich, bei uns war das, als wir damals als Kinder in Japan waren, diese eine Japan-Reise mit meiner Mutter und meinem Bruder, da war das auf der Rückreise nämlich auch so.
Ah.
Erinnere ich mich, dass wir da am Flughafen saßen und plötzlich kam ein Mann, keine Ahnung, wie alt, 30 oder so, hat meine Mutter gesprochen, ne? Und dann meinte sie, ja, der kannte uns, kannte quasi meinen Vater und der hat uns abgegradet. Dann sind wir den Rückflug von Japan damals 1993 auch in der Business Class geflogen.
Oh, cool.
Ja,
Mutter mit drei
schön.
Kindern, das ist auch also bestimmt schön für deine Mutter gewesen.
Ja, und auch irgendwie so, jetzt im Nachhinein war das, glaube ich, schon eine ziemlich coole Erfahrung, weil, wie gesagt, in Deutschland, wir waren arme Leute. So, also Ausländer und arm, also im Sozialbau gewohnt und so. Aber da dachte man zum ersten Mal so, wir sind ja wer, der kennt meinen Vater.
Oh.
Er war, ja, oder?
So, Connection.
Ja, so plötzlich ist das was wert, der Name. War schon ganz cool, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr an den Komfort erinnern und so. Ja, als Kind ist das ja eh nicht ganz so.
Ja, das ist ja eh
so viel Platz. Ja, genau. Darum war das eben, als wir dann damals geflogen sind, für mich jetzt gar nicht so ein Riesending, weil ich dachte, ach ja, das ist ja wie damals. Aber seitdem ist das nicht mehr vorgekommen und ich glaube auch, dass das heutzutage nicht mehr so gemacht wird, dass es da jetzt andere Systeme gibt, wie man so überbuchte Flüge irgendwie noch rettet mit Upgrade in die Premium Economy Class. Da muss man zwar immer noch ein bisschen draufzahlen, aber ich habe das nicht mehr miterlebt, dass man irgendwie also gratis so ein richtig, so auch so ein krasses Upgrade bekommt.
Ja, sie machen ja jetzt dann immer so Durchsagen beim Boarding, dass es dann vielleicht dann günstiger, als wenn man halt den Flug direkt so gebucht hätte, man halt noch so kurzfristig quasi upgraden kann. Aber man muss eben was zahlen.
Ja.
Wahrscheinlich finden sich dann da doch immer noch genug Leute.
Genau.
Oder sie probieren es halt erstmal so, bevor sie direkt jemanden kostenlos da upgraden.
Genau.
Aber ich meine, wenn der Flug überbucht ist, sie müssen sich ja irgendwie drum kümmern. Also wir hatten das auch schon mal, dass Teilnehmer ganz aufgelöst zu uns kamen bei der Abreise und meinten, die haben gesagt, der Flug ist überbucht, wir sollen einen Tag später fliegen und das geht doch nicht. Und dann sind wir auch zum Schalter und haben das halt erklärt. Also wir sind eine Reisegruppe, das geht jetzt nicht.
Ja.
Und dann war es aber auch kein Thema mehr. Dann haben sie das irgendwie anders gelöst. Ja. Und sonst wollen die halt einem oft dann so Geld und Gute eine als Bestechung anbieten, wenn man halt einen Tag später fliegt. Aber ich denke mir immer so, also wer macht sowas? Vielleicht irgendwie ein Student oder so?
Ja, ich dachte mir schon. Also ich habe da mit Teilnehmern drüber gesprochen und es war dann so eine Summe. Es war mehr als 300. Ich meine, es wären irgendwie in dem einen Fall 500. Also schon so eine Summe. Und wir meinten beide so, naja, wenn das jetzt ein privater Urlaub gewesen wäre für die Summe, einen Tag weniger, würde man sich schon überlegen, weil was du mit dem Geld dann machen kannst in Japan. Also
ja, aber du musst ja auch das Hotel kontaktieren Also wenn du jetzt ein entspannter, erfahrener Reisender bist oder erfahrener Reisender, dann
ja.
Also ich glaube, mir wär's nie diesen emotionalen Stress
mehr. Ja, verstehe ich beides.
Weil du jetzt sagst, das war jemand, der quasi deinen Vater kannte und dann euch angesprochen hat. Da ist mir jetzt noch eingefallen, als ich von meinem Japan-Jahr zurückgeflogen bin. Da war ich auch sehr aufgeregt und habe halt gehofft, oh, hoffentlich klappt jetzt alles und so. Ich hatte auch Übergepäck. Also ich hatte schon vorher so mega viel per Post vorgeschickt. Ich hatte mehrere Regenschirme gekauft und die wollte ich unbedingt behalten. Ich hatte auch sehr viele Kleiderbügel.
Ich hatte mehrere Regenschirme.
Meine Mitbewohner, ja, wir haben in Japan gelebt, da brauchst du schon mehrere Regenschirme. Da gibt's auch einfach eine sehr schöne Auswahl an Regenschirmen. Und da wird sich ja schon so ein bisschen wie die Geier dann auf den eigenen Hausstand gestürzt, wenn einer auszieht.
Ja, ja.
Weil halt alle schon so ein bisschen hoffen, ah ja, da gibt's wieder irgendwas zu grabben. So.
Ja.
Unter anderem Kleiderbügel. Aber ich habe die mir natürlich mitgenommen.
Ich weiß, dass du da mehrere Kartons gepackt hast gegen die Post.
Ich habe halt einfach so einen ganz großen Karton gebraucht. Und dachte ich, wo kriege ich jetzt so einen großen Karton her? Bei uns wurde immer Klopapier in so großen Kartons geliefert. Weil, also, ja, wir haben ja immer viel Toilettenpapier gebraucht. Das wurde natürlich nicht so einzeln gekauft, sondern wurde in so Kartons geschickt. Und dann habe ich mir da einen gesichert. War so eine so super dünne Pappe, weil Klopapier wiegt ja nicht viel. Ich habe das dann einfach so gut es ging noch mit so Klebeband und so verstärkt und einfach gebetet, dass das Ding dann auch ankommt. Ist auch alles angekommen. Und trotzdem hatte ich halt viel zu viel Gepäck. Dann habe ich auch so eine Rüge bekommen beim Boarding, als ich mir die Boardkarte quasi geholt habe, dass mein Gepäck zu schwer sei.
Also das aufgegebene
Gepäck? Ja, dass es halt zu schwer ist. Ich habe halt so Übergepäck.
Oh.
Und dann meinte ich halt so, was soll ich machen? Ich habe hier jetzt ein Jahr lang gelebt. Ich kann das Zeug nicht da lassen.
Ich habe so viele Regenschirme gekauft.
Ja, ich weiß, die haben mir einfach die Post geschickt. Also, die haben nicht in den Koffer gepasst. Aber also ich meinte halt so, ja, das sind jetzt halt besondere Umstände. Ich bin nicht im Urlaub gewesen, ich habe jetzt ein Jahr gelebt und fliege jetzt halt zurück und so. Und dann haben die halt so gesagt, ja, normalerweise hätte das jetzt so und so viel Euro gekostet.
Ja.
Aber wenn es jetzt nicht wieder vorkommt, drücken wir mal ein Auge zu, so nach dem Motto, noch so einen Rüffel bekommen.
Ja.
Und
zu Recht in gewisser Weise.
Ja, klar, wenn das jeder machen würde, dann hätte es halt ein Problem. Aber dann kam nämlich noch hinzu, dass die mich auf einem anderen Flug umgebucht haben, wo ich auch wieder so mega nervös war, weil ich hatte halt mit meinen Eltern abgesprochen, dass sie mich am Flughafen abholen. Und ich hatte kein Handy, weil ich hatte irgendwie nur in Japan so ein Leih-Handy. Das musste ich dann wieder zurückschicken und so. Also war so ein bisschen kompliziert. Und dann dachte ich so, nein, ich will auf keinen Fall da umgebucht werden. Letzten Endes war es eigentlich sogar besser, weil ich bin am gleichen Flughafen gelandet und sogar ein bisschen früher. Aber ich war halt so im Panzermodus, wie ich halt dann oft, also das ist so ein bisschen meine Eigenart, wenn ich halt unsicher bin, dann möchte ich, dass alles ganz genau so läuft, wie ich mir das jetzt im Kopf schon so bildlich vorgestellt habe und komme dann ganz schlecht auf so unvorhergesehene Veränderungen klar, selbst wenn sie eigentlich zum Guten sind. Und dann habe ich da halt irgendwie so einen Terz gemacht. Es ging aber, also ich hatte keine Wahl. Die haben halt gesagt, das ist so.
Ja.
Ende aus. Und haben wir dann aber, weil ich musste dann auch zu einem anderen Gate und so, so einen jungen japanischen Flugbegleiter zur Seite gestellt, der dann sichergestellt hat, dass ich mich jetzt auch nicht verlaufe oder zum falschen Gate laufe. Und der hat mich dann wirklich
an die Hand genommen.
Naja, also im übertragenen Sinne hat er mich dann da so hinbegleitet. Und es war schon relativ lang, diese Wege in den Flughäfen sind ja aber recht weit. Also das war irgendwie so awkward, weil ich nicht wusste, soll ich jetzt mit dem irgendwie was reden oder so. Und dann saß ich da auch so als Einzige, weil ich ja viel zu früh halt dann da war, weil ich eigentlich mit dem anderen Flug geflogen wäre und da gelesen und irgendwie Musik gehört oder so. Und dachte, hoffentlich klappt das alles. Ach ja, und erst im Nachhinein dachte ich mir so, das war jetzt wahrscheinlich ich so, haben sie vielleicht so einen männlichen Begleiter rausgesucht, um mich so ein bisschen milde zu stimmen.
Ja, könnte schon sein. Der Kunde ist unzufrieden. Wir müssen ihn irgendwie beruhigen.
Wir müssen ihn besenden.
Ja. Apropos unzufrieden. Eine Sache, die mich immer unzufrieden macht, ist, wenn man im Flugzeug Getränke ordert.
Oh ja.
Jeder, der oft fliegt, weiß das, aber ich sage es trotzdem dann auch immer zur Sicherheit. Man kann jederzeit aufstehen, also in der Lufthansa, und dann hinten in diese sogenannte Bordküche gehen. Da stehen halt immer Getränke. Das heißt, man kann eigentlich immer was trinken, wenn man möchte. Man ist nicht darauf angewiesen, dass die kommen und einen fragen, ob man was trinken möchte. Wenn man das macht, dann hat man am Ende irgendwie, schaut man aus wie SpongeBob, wenn der an Land geht. So.
Ach, eine Rosine.
So. Ja, genau. Vertrocknet. Aber bei alkoholischen Getränken ist es ein bisschen anders. Ja, ich habe irgendwann festgestellt, auch wenn ich eigentlich gerne Bier trinke, wir alle gerne Bier trinken, beim Flug ist das nicht so gut. Mit dem Sprudel dann im Bauch und so irgendwie lieber nicht machen. Deswegen bin ich irgendwann auf Whisky umgestiegen. Und wenn man Whisky bestellt bei der Lufthansa, bekommt man meistens nur so ein Fingerbreit. Das sind ja immer diese kleinen Plastikbecherchen und dann kriegst du da so ein Fingerbreit Whisky und denkst, Mann,
ich will... Das reicht nicht.
Ja, was soll ich denn damit machen? Wie man bei uns sagt, auf einem Bein kannst du nicht stehen. So. Naja, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, nach mehreren Flügen, dass es immer nur bei den deutschen FlugbegleiterInnen so ist, dass die so knausrig sind. Und bei den Japanern kriegst du immer das zwei oder drei, wirklich dreifache, also bis zu diesem Strich, bis zu diesem Mittelstrich von diesen Plastikbechern voll, ohne Eis. Deswegen gucke ich jetzt schon immer so, wenn ich bestelle, auch wenn ich lieber bei den Japanern bestellen, die sind da nicht so knauserig. Ja, ich hatte mal, als ich mein Abi in der Abendschule gemacht habe, eine Mitschülerin sozusagen, die war schon 20 Jahre älter als ich damals, die war auch Flugbegleiterin. Mhm. Und die hat natürlich Geschichten erzählen können von besoffenen Teilnehmern. Deswegen gibt's das, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber sie meinte, das sind immer die Russen. Das sind immer nur die Russen. Hat sie gesagt. Die sind ganz schlimm. Ja, aber in gewisser Weise kann ich nachvollziehen, dass man natürlich nicht möchte, dass sich da jetzt jemand betrinkt.
Ja.
Ja, aber ich meine, also.
Ja, ich meine, das ist glaube einerseits, dass die Person halt dann nicht also aggressiv oder laut wird und andererseits wahrscheinlich auch einfach, dass die halt nicht kotzt oder
so. Ja, ja, genau. Also, ja.
Ich meine, immerhin gibt's ja Kotztüten
ja,
an Bord immer
stimmt.
noch. Ich habe es noch nie erlebt, dass sie jetzt jemand benutzen musste. Außer als ich damals als Austauschschülerin nach Neuseeland geflogen bin, da hat tatsächlich einer in unserer Gruppe von den anderen Austauschschülern, der hat die tatsächlich gebraucht, weil dem sehr schnell übel geworden ist. Aber also auf dem Flug nach Japan ist mir noch nie begegnet.
Ich weiß es auch nicht. Also es gibt manchmal Leute, die haben das in der Hand, aber benutzt. Und ich auch, toi toi toi, habe das noch nie benutzt, weil diese Turbulenzen sind dann doch meistens relativ schnell vorbei und irgendwie ist das...
Ja, also ich habe da eher so Todesangst.
Ja, ja, genau. Übel wird einem meistens.
Und es
nicht.
Ist so ein bisschen wie in der Achterbahn halt, dass ja. sich der Magen so dreht oder hüpft oder wie man es beschreiben will. Ja. Aber ja, dass ich das Gefühl habe, ich kotze jetzt gleich, hatte ich es toi 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 auch noch nie.
Ja, stimmt. Aber die Kotztüte an sich... Ein gutes Gimmick, ein gutes Relikt. Es gibt sicherlich auch andere Situationen, wo diese Kotztüte ganz gut wäre.
Andere Bereiche im Leben. Wo man mal eine Kotztüte noch prophylaktisch mit auszeigen könnte.
Ich hatte mal bei der Uni Heidelberg angefragt, ob die nicht irgendwie standardmäßig in den Vorlesungssälen Kotztüten liegen, je nachdem, wer da gerade was erzählt. Ja, genau.
Aber apropos Kotzen, lass uns noch mal übers Essen reden.
Kapitän Schwabbelmensch spricht aus dem Cockpit
und Captain Knorpel.
Ja, genau. Es gibt bei der Lufthansa immer die Auswahl aus zwei Hauptgerichten.
Genau, man kann entscheiden, ob man ein japanisches Gericht möchte oder ein, nennen wir es mal, westliches Gericht. Was sollte man denn eher nehmen? Kann man da eine generelle Tendenz sagen?
Ja, ich empfehle immer, Leute, nehmt lieber das deutsche Gericht oder das europäische Gericht, weil... Ich kann total verstehen, gerade auf dem Hinflug, wenn es da was Japanisches gibt, dass man sich denkt, oh ja, das nehme ich. Ich fliege jetzt nach Japan, ich möchte schon mal so einstimmen. Aber meistens ist das nicht so gut. Das ist dann, in meiner Erinnerung ist das immer dieses dünn geschnittene Rindfleisch, aber eben nicht so besonders gut, also ein bisschen zäh, auf diesem Reis, der dann eben so halt so japanisch angemacht, also ein bisschen süßlich, mit dann so Erbsen. Auch schwierig, Erbsen.
Schwierig auf dem Flug, ja.
ja, und so Möhrchen, so weiche, ja, halt so japanisch. Also eigentlich gut gedacht, aber irgendwie eben nicht wirklich gut gemacht. Und dann ist es dann doch nach meiner Ansicht irgendwie sinnvoller, einfach die Ravioli zu nehmen oder irgendwie.
Nicht ganz so gut eine Ravioli.
Ja, tatsächlich. Da fährst du sicherer mit, fliegst du sicherer mit.
Also Nudelgericht ist eigentlich immer eine sichere Bank, wenn man damit leben kann, dass die Nudeln halt zu weich sind oder so. Aber wenn man sagt, lieber schlechte Ravioli als schlechtes Knorpelfleisch oder so, dann lieber schlechte Ravioli.
Ja. Also was ich immer ganz nett finde, sind halt diese, da gibt es ja als Vorspeise dann immer so vegetarische Maki-Sushi.
Maki-Sushi, genau.
Ja, ja, so 4 Stück oder so, das finde ich irgendwie immer ganz gut. Das kann man immer essen. Also ich bin ja, ich finde bei Sushi, finde ich es fast schon so ein bisschen wie bei Pizza. Wenn die nicht so richtig gut sind, kann man die trotzdem essen.
Naja, wenn sie vegetarisch sind.
So. Ja, ja, genau. So, ja, ja. So mit Sojasauce und solange der Ingwer dabei ist, ist das immer eine ganz gute Sache, finde ich. Ja, das finde ich immer nett. Und da gibt es oft diese Soba. Nudeln, Weizen oder Buchweizen ist das, glaube ich, sogar meistens mit so einer Zuja, mit so einer dünnen Brühe. Das finde ich auch immer ganz gut. Und ein Stäbchen halt. Aber wie gesagt, das japanische Gericht eher nicht. Also wenn es so Lachs wäre, so Teriyaki-Lachs, dann würde ich es mir überlegen. Aber wenn das so dieses das ist mit Japanese Beef oder so steht da drauf, eher nicht.
Hm.
Und was ganz gefährlich ist, kein japanisches Gericht, sondern ein westliches Gericht, Gulasch. Da sollte man aufpassen. Mit dem Gulasch habe ich meine schlimmsten Erfahrungen gemacht tatsächlich. Das war wirklich einmal so, dass ich dachte, boah, ich glaube, das kann ich jetzt nicht. Also ich bin da echt nicht so mega anspruchsvoll, was so Essen angeht. Aber bei dem Fleisch, das war so zäh und irgendwie dachte ich, nee, das geht gar nicht. Und also ich bin da nicht, noch nicht, ich merke, dass ich jetzt mit dem Alter immer mehr so auch sag, wenn mich irgendwas stört oder das irgendwie die Leute wissen lassen, weil ich so denke, ja, bringt ja nichts so. Aber ich mache dann da keine Szene oder so. Aber mein Vater, unser Chef, wie wir ihn auch nennen, der ist da ein bisschen anders, ne? Was so Monko, also so Beschwerden angeht.
Ja. Ich meine, ist ja eigentlich auch richtig so, ja. Sollen es die Leute sonst wissen, genau. Wenn es keiner sagt. Aber ich erinnere mich auch, da hat er mir einmal eine E-Mail diktiert, da musste ich mich an Lufthansa, da kriegt man immer so eine E-Mail nach der Reise, bitte bewerten Sie Ihren Flug mit so einem Umfragebogen. Und da war es ihm ganz wichtig, dass wir den auch ausfüllen. Und dann in den Freitext quasi auch was schreiben. Und zwar, selbst Penner bekommen besseres Essen als das Frühstück bei der Lufthansa. Und ich fand das ein bisschen drastisch und hatte ihn gefragt, ob man es nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen diplomatischer oder weniger Obdachlosen diskriminierend formulieren kann. Aber er hat darauf bestanden, dass ich diese Formulierung so verwende. Da habe ich schon richtig gemerkt, das hat er sich, seit er dieses Frühstück vorgesetzt bekommen hat, hat das in ihm gegärt.
Das ist ihm so erschienen, dieser Satz.
Das musste da raus. Also weil die haben das Frühstück halt verändert. Ich weiß auch, du hast mir erzählt, dass sie das irgendwie voll abgespeckt haben. Also das hat ihn sehr aufgeregt. Aber man kann ja eben auch an Bord nicht viel machen. Man sitzt da ziemlich lang. Und wie jeder weiß, auch jeder Schiffskoch, das Essen, das ist schon ziemlich wichtig. Was anderes hat man halt irgendwie nicht so als Highlight.
Ja.
Und das ist dann schon ein ganz schöner Bummer, wenn man, ja, man kann ja eben auch nicht so selbstbestimmt essen unbedingt, außer man hat dran gedacht, dass man sich vorher halt noch was einpackt oder dass man weiß, man darf das und das durch die Sicherheitskontrolle mitnehmen, ein Müsli-Riegel oder sowas. Mhm. Und sonst bist du da ja an diese Zeiten gebunden, ne? Und dann ist man halt so mega aufgeregt davor. Das heißt, man isst vielleicht auch nicht so viel im Vorfeld, weil man halt so aufgeregt ist.
Und oder ich zu bin viel. Da, ja, oder wenn man da vorher noch einen Doppelwopper sich reingepfiffen hat, dann liegt der auch quer im Magen.
Also ich bin meistens schon ziemlich hungrig und sehne mich danach, dass es jetzt endlich Essen gibt.
Mhm.
Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn dann so Leute ihr Frühstück einfach komplett verpennen. Ne? Die versuchen schon immer, die so zu wecken, und damit die halt die Chance haben. Aber viele sagen dann so, nee, brauche ich nicht. Und ich dachte so, was?
Ja.
Wahnsinnig. Ich hatte sogar dieses komische Milchbrötchen da immer. Bei mir wird alles ratzeputz aufgefuttert. Weil wer weiß, wann es das nächste Essen geht.
Ich lasse immer diese Nachspeise liegen, also diesen komischen Sahnekuchen oder sowas, das ist, weil da weiß ich schon, ne, das macht mir nur Probleme. Also gar nicht so sehr, weil es eklig wäre. Also ist nicht eklig, aber ich vertrag's halt nicht.
Mhm.
Da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, über so.
Ja, du hast ja dann auch auf den letzten Reisen immer mal so experimentiert mit so Spezialgerichten.
Einmal habe ich das nur gemacht. Irgendwie, ich bin da so ein bisschen durch die Erfahrung auch mit dieser Business-Class-Sache, ich hatte das Gefühl, das kam nicht so richtig, das haben die Teilnehmer zum Teil seltsam aufgefasst, weil die dachten, wir hätten uns das jetzt so gegönnt.
Mhm.
Und alle anderen sollen bitte wie Bauern reisen, aber wir wie Könige. Nein, nicht wie Könige, aber wie der Adel. Und deswegen will ich da immer so wenig Unterschiede machen wie möglich.
Mhm.
Zu den anderen Teilnehmern, damit die dann nicht so denken, ja, was hat der denn jetzt? Und,
warum kriegt die jetzt eine extra Wurst?
Genau, aber man kann eben, es gibt eine ziemlich große Auswahl an Sondermenüs, die man halt vorher rechtzeitig irgendwie anmelden muss. Also ob man jetzt eben Moslem ist oder Inder, dass man kein Rindfleisch isst zum Beispiel oder Laktose oder dies und das und das und das. Und da habe ich einmal das Menü, das nannte sich Schonkost, glaube ich. bestellt.
Salzarm.
Oder? Salzarm, genau, natriumarm Schonkost irgendwie so. Und ich muss sagen, das war eigentlich ziemlich gut. Und ich denke immer wieder so, vielleicht mach ich es nochmal, weil das war sehr, wie der Name sagt, salzarm. Das war wie so ein, das war, glaube ich, ein Hühnerschenkel, aber so ganz so zart gekocht irgendwie und mit so ein bisschen so Vollkornreis oder sowas. Mhm. Also sehr mild, aber eben dann auch bekömmlich.
Sehr bekömmlich, ja.
Deswegen, das war gar nicht mal so schlecht.
Ja, ja, das ist das ja eben, dieses Brötchen und diese Kuchen und so, das ist, es tut dem Körper ja eigentlich nicht gut,
genau.
Aber der Seele halt, dann mampfe ich es trotzdem immer mal rein.
Und das Gute, zumindest nach meiner Erfahrung, ist, wenn du diese Sondermenüs hast, dann bekommst du das Essen ja früher als die anderen. Das wird ja zuerst so einzeln eben ausgeliefert und dann fahren die erst mit dem Wagen durch die Gegend. Ja, vielleicht mache ich das jetzt dann nochmal.
Ja, ich meine, das hat ja jeder das gute Recht.
Ich hätte gerne das Bauern mit Speck und Käse überall drauf.
Oder Nürnberger mit Sauerkraut und Kartoffelpüree. Ja. Das gab es auch mal eine Zeit lang. Also in dem Standardessen quasi zur Auswahl. Das ist dann schon so heimelig.
Ja, die Nürnberger schmecken
auf dem Rückflug, glaube ich, gab es das dann immer im Winter. Weil der Nürnberger Christkindlesmarkt schon ist oder irgendwie sowas wahrscheinlich.
Was kann man noch machen außer essen? Man kann schlafen. Wenn man keine unangenehmen Sitznachbarn hat, da habe ich jetzt nicht so die vielen Erfahrungen. Also es kann halt sein, dass vielleicht schreiende Kinder in der Nähe sind. Das kann schon mal anstrengend sein. Aber ich habe jetzt auch wieder gemerkt, neulich auf einem Trip, dass ich da durch das eigene Kind ist man irgendwie
abgehärtet.
Also man kann es auch viel mehr nachfühlen, was für einen Stress jetzt die Eltern gerade durchmachen. Will dann da auch nicht noch zusätzlich irgendwie den Stress machen.
Inzwischen denke ich mir dann nur mal so, bin ich jetzt nicht in der Situation.
Ja.
Das ist Gott sei Dank nicht mein Kind.
Und die werden ja älter irgendwann.
Ja, ich denke halt auch bei dem Kind, das ist zwar so eine Frequenz, die ist ja quasi absichtlich schwer zu ignorieren, aber ja, man weiß halt, das Kind kann ja jetzt, es kann ja nichts dafür quasi. Es geht jetzt halt nicht anders. Wohingegen, wenn halt erwachsene Menschen sich zu laut oder zu auffällig oder störend verhalten, sage ich mal, da ist natürlich die Toleranzschwelle dann nicht ganz so hoch, wenn man denkt, ja gut, du bist ein erwachsener Mensch.
Du könntest auch anders.
Reiß dich halt mal zusammen.
Ja,
ne? Das ist jetzt für uns alle nicht leicht.
Ja, genau. Aber da gibt es eben ja auch, es gibt Oropax oder Noise Cancelling Kopfhörer, wo man so ein bisschen die Sache abdämpfen kann. Schlafmasken auch immer eine gute Empfehlung. Und ich habe auch schon immer, also seit vielen Jahren auf dem Flug, so eine Maske getragen. Also in Japan gibt es ja überall diese
so einen Mund-Nasen-Schutz.
Ja, Face Mask. Die sind dann also nicht FFP2, also nicht so super dicht, sondern schon, dass man noch einigermaßen atmen kann. Weil ich irgendwann festgestellt habe, früher waren die so stark klimatisiert, die Flugzeuge. Und da habe ich mich dann immer ausgetrocknet und habe so richtig, ja, so oft fast, also schon so Halsschmerzen bekommen nach dem Flug. Einfach durch diese trockene, kalte Luft. Habe dann gemerkt, dass dieser Nasenschutz da eben die Atemluft feucht hält. Und auch so, wenn man halt irgendwie die Nachbarn hat, die irgendwie gerade einen Schnupfen oder sonst irgendwas
oder
haben.
Stinkefüße.
Oder Stinkefüße, was
auch schon vorgekommen.
Ja, was auch vorkommen kann, genau. Dann ist das eben auch unter ganz angenehm. Man schotzt sich da dann noch so ein bisschen mehr von der Welt ab.
Also ich habe mir auch diese Tipps mal zu Herzen genommen von dir, deine langjährige Erfahrung sozusagen. Also Noise-Canceling-Kopfhörer sind wirklich super, weil im Flugzeug, es ist ja so mega laut, das rauscht ja die ganze Zeit so laut. Also das ist auch so ein Grund, warum ich da eigentlich nie so richtig schlafen kann. Und das Tolle ist ja, man kriegt ja trotzdem noch mit, wenn man jetzt angesprochen wird. Schlafmaske benutze ich sonst nie, aber finde ich auf dem Flug auch sehr angenehm. Dann noch Mund-Nasen-Maske quasi, irgendwas um den Hals.
Und eine Kapuze auf.
Eine Kapuze auf am besten und dann noch so eine Decke. Da liegt man da zwar wie so ein, sind wir wieder beim Penner, also wie so ein bisschen so sehr eingemummelt, wie in so einem Kokon.
Ja.
Aber dadurch hat man halt eben gefühlt so ein bisschen Privatsphäre und kann sich echt ganz gut abschotten.
Ja.
Und wie du sagst, auch die Nasenspitze bleibt warm mit der Maske. Da habe ich immer
feucht.
Probleme mit, genau. Und man trocknet nicht ganz so aus.
Ja,
weil ich wusste das auf meinem ersten Flug nach Japan halt auch nicht, dass es da diese Bordküche gibt, wo man sich immer bedienen darf. Und als ich da aus dem Flieger kam, war ich auch echt kurz vorm, also ich war echt dehydriert, weil immer wenn dann endlich mal jemand vorbeikam, habe ich halt so 150 ml Wasser bekommen und da war die schon wieder weg und ich dachte, was, sind jetzt wieder 5 Stunden irgendwie?
Ja, ja. Es gibt da ja nicht nur Trinken, sondern es gibt da ja auch so Snacks dann in dieser, da liegen dann immer diese Onigiri rum und diese Kuchen halt eben so.
Ja.
Ansonsten die Toiletten, naja, die sind mal Hit and Miss, ne?
Also ja, Beschwerde, ne?
Ja, ja. Aber einmal bin ich in einem Flieger geflogen. Ich kenne mich ja nicht gut aus mit diesen Flugzeugmodellen. Ich bin nicht so technikaffin. Deswegen kann ich mir sowas nicht gut merken. Aber es war ein anderes Modell als das, was sonst immer fliegt. Und da war es so, dass die Toiletten, da gingst du so eine Treppe runter und da war quasi der Toilettenraum wie in einer Disco oder so.
Also im Club.
Ja, ja, im Club oder in so einem Theater. So. Wo sind denn die Toiletten? Da hinten Treppe runter. Und dann gehst du halt Treppe runter und halt ist halt wie so ein kleiner Vorraum, wo dann insgesamt, weiß nicht, 8 Toiletten oder sowas drumherum sind. Aha. Oder 6 oder 4, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Aber du bist dann quasi in einem eigenen Raum, also wo halt nur die Toiletten sind. Das fand ich irgendwie total super. Weil du nochmal auch so ein bisschen so eine, ja, so einen kleinen Tapetenwechsel hast. Kannst da auch ein bisschen besser stehen, stehst halt auch niemandem im Weg. Mhm. Das ist der große Unterschied. Du stehst da halt dann einfach wirklich nur, wenn du auf die Toiletten wartest oder wenn du die Beine ein bisschen vertreten willst, aber stehst dann nicht potenziell gerade den Flugbegleitern und sonst irgendwie im Weg, die so halb aggressiv sich so an dir vorbeischieben.
Ja, das finde ich auch gut, weil da kann man sich dann halt auch mal so ein bisschen besseren Gewissens räuspern oder so.
Ja, also. Ja und halt auch stricken, mal irgendwie in die Hocke gehen und so, das muss man schon immer machen. Und so Bürogymnastik kann ich auch nur empfehlen. Mm,
ja, also als ich damals schwanger geflogen bin, da musste ich ja auch so Stützstrümpfe tragen, die mir, also so richtige, die wurden mir beim Sanitätshaus angepasst. Habe ich auf Rezept bekommen. Und also das ist schon ein ganz schöner Act, sich da reinzuwinden in diese Strümpfe. Das bekommt man ja auch so erklärt, wie man die richtig anzieht und muss man dann so üben und so. Aber ich muss sagen, also es hat echt gut getan. Hm. Also ich nicht gedacht, war wirklich viel angenehmer. Hm. Kann ich empfehlen.
Kann mir vorstellen. Ich wollte eigentlich mal über das Board-Entertainment sprechen, aber das ist jetzt gar nicht so spannend. Ne? Also ich genieße das, dass es diese Onboard-Entertainment gibt und ich schaue da oder habe da früher eben, also so aktuelle Kinofilme kannte ich eigentlich meistens im Flugzeug. Dann habe ich immer gesagt, ach, die kenne ich schon im Flugzeug, wenn wir dann abends zusammen auf Netflix sind oder so.
Ja, ich habe mich zum Teil auch richtig drauf gefreut, weil ich weiß nämlich, als Westworld in diese Serie oder also Neuverfilmung dieser Serie, als das so ein Ding war, da konnten wir das nicht gucken, weil das gab es, glaube ich, nur auf Sky oder so. Oder man hätte es kaufen müssen, das war mir zu teuer. Und dann habe ich aber entdeckt, das gibt's ja im Flugzeug. Und dann habe ich mir auf dem Hin- und Rückflug dann so die komplette erste Staffel reingezogen.
Ja, ich gucke meistens so 2 Filme insgesamt, maximal 3. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit mir das angucke, weil ich will schon noch schlafen und ein bisschen abschalten. Und dann vielleicht noch so ein bisschen, je nachdem, da gibt's dann ja so Tibi-Bangumi, also so japanische Fernseh-Shows gibt's manchmal, über Essen, über Reisen und so, das schaue ich mir.
So Documentary-Style.
Ja, halt was, genau, und das schaue ich mir dann auch manchmal noch so eine Folge an, oft vor der Landung, so ein bisschen zur Einstimmung.
Ja, es gibt ja auch inzwischen dann so Spiele, die man da spielen kann und Podcasts
und
Musik.
Da gibt es,
das ist schon ein ziemlich breites Angebot.
Ich habe da einmal so ein, das war glaube ich auch ein Kind beobachtet, das hat die ganze Zeit so ein Spiel gespielt, wo man so Platten aufeinander ziehen muss, die dann immer den doppelten Wert ergeben. Also 2 7er zusammen ergibt 14, 2 14er zusammen ergibt 38. Mhm. Das Ziel ist, dass du bei 2000 irgendwas ankommst.
Aha,
dann musst du dir in so einem Feld dann immer so zusammenschieben. Ein Puzzlespiel sozusagen. Dachte ich so, das schaut irgendwie lustig aus. Dann habe ich das auch gesucht auf meinem Bildschirm, gefunden. Und dann komplett die Reise nur noch, also der Flug nur noch dieses Spiel gespielt. Und mir dann in Japan dachte ich so, das hat so Spaß gemacht. Das gibt's doch bestimmt auch als Handyspiel. Hab mir das als Handyspiel runtergeladen und 2 Monate lang gefühlt nur noch dieses Spiel die ganze Zeit gespielt. Ja, das heißt irgendwie 2046 oder so. Mhm. Ja. Und da ist eben auch schön, wenn man da seinen eigenen Kopfhörer dabei hat, also so Noise-Canceling-Kopfhörer, dann kannst du auch noch mehr abtauchen in die Filme, weil dann hast du dieses Rauschen eben nicht so laut und musst auch den Ton selber nicht so laut machen. Ja, kann ich nur empfehlen.
Na, anfangs hat man da immer noch so einen speziellen Adapter gebraucht für die eigenen Kopfhörer.
Stimmt.
Und irgendwann, wenn man den vergessen hatte.
Stimmt.
Aber ich glaube, inzwischen braucht man es gar nicht
bei
mehr.
Bei den neueren, ja.
Aber da fällt mir ein, wir haben ja auch auf den Reisen fast immer einen Inlandsflug und die sind ja in der Regel so kurz, das heißt, da gibt's ja, ich glaube, manchmal gibt's ein Getränk und einen Snack oder so, aber sonst gibt's da halt nicht viel. Aber beim Einstieg kriegt man immer kostenlose Kopfhörer, also so diese Knöpfe mit Kabel. Ich muss so denken, also es hat so ein Körbchen, wo die drin liegen, so einzeln verpackt, dann kann man sich die nehmen, wenn man möchte. Ich muss so denken, in welchem Zeitalter leben wir irgendwie, wo man so denkt, gratis Kopfhörer in super schlechter Klangqualität.
Ja, also, stimmt.
Wo man heutzutage ja mit jedem Handy oder so, was man sich kauft, halt diese
Billo-Standard-Teile
kriegt.
Stimmt mir nichts. Bei Lufthansa kriegst du ja noch diese ganz alten, wie vom Walkman aus 1983, aber die gibt man dann ja auch zurück.
Ja.
Die werden dann wieder eingesammelt.
Also, naja. Aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zu den Inlandsflügen, ist ja eh nochmal ganz eigene Erfahrung.
Ja, ja.
Das sind eigentlich immer nur Flugbegleiterinnen gewesen.
Bei den japanischen
Airlines, wenn wir Inlandsflüge haben. Und Es gibt eben immer einmal etwas zu trinken und dann ziehen die sich extra Schürzen an. Also da weißt du, okay, jetzt gibt's gleich was zu trinken, ja, weil die ziehen sich Schürzen an. Auch so ein bisschen rüschige Schürzen. Also, das ist halt in Japan so ein Ding. Wenn man offiziell irgendwas mit Essen oder Lebensmitteln zu tun hat, trägt man halt eine Schürze.
Eine,
ne?
Schürze.
Selbst wenn du... Also,
das ist mir noch nie aufgefallen.
Das war nicht so interessant. Ja. Ist, aha, interessant. Also ja, das habe ich sehr viel interessant gesagt.
Ja, auf diesen Inlandsflügen, da gibt's ja eben kein Mittagessen. Das musst du bezahlen. Da gibt's dann oft diese... Wenn wir nach Hokkaido fliegen, gibt es immer diese Muschelsuppe oder sowas. Eis kann man, aber das muss man dann alles bezahlen.
Wie im Kino oder so, ja, bei Eurowings oder so.
Ja, kannst du sogar mit Passmo zahlen, glaube ich.
Mhm. Aber da fällt mir gerade ein, man hat ja, das ist auch irgendwie so ein komisches Relikt, immer dieses, sie können jetzt auf dem Flug, sie haben jetzt die exklusive Möglichkeit, hier steuerfrei irgendwie noch eine Rolex zu erwerben. Oder also mal eben so einen Spontankauf auf dem Flug, weil ich habe ja meine zu Hause vergessen.
Genau.
Aber ich kann jetzt zum Meeting nicht ohne meine Rolex. Also da frage ich mich auch immer, wer nutzt das? Wer kauft das? Lohnt sich das, wenn es halt irgendwie pro Flug oder jeden dritten Flug einen gibt, der da was kauft?
Ich finde das auch.
Diese Magazine, diese Kataloge.
Ja.
Also das würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Umsatz wird damit gemacht, was für Leute sind das?
Ja.
Vielleicht wirklich Leute, die das nutzen wie die Bahn und dann halt einfach so sagen, ach ja, stimmt, die Uhr wollte ich ja eh schon lange haben und jetzt gibt's die halt so günstiger, weil ich gerade in der Luft bin.
Ja, aber die sitzen dann nicht in der Economy Class,
nee,
denke ich.
Eben. Also es wird so verteilt, so, damit man mal so ein bisschen schnuppern kann. Mhm. Vielleicht kriegt man deswegen auch manchmal so das übrig gebliebene Essen bei der Business Class. Dann können sie auch mal ein bisschen so Business- und First-Class-Luft schnuppern. Vielleicht können sie das nächste Mal ja doch das Vierfache für ihren Flug ausgeben. Das kann es ihnen doch wert sein. Aber was es auch zu kaufen gibt, was du, glaube ich, mal genutzt hast, ist mobile Daten.
Ah, für den Flug, meinst du?
Ja, genau. Weil man darf ja eigentlich sein, also man muss ja in den Flugmodus
Das habe ich einmal gemacht, das hat 17 Euro gekostet oder sowas für den Flug. Also ich weiß nicht mehr genau, aber super viel.
Ich meine, mich eben zu erinnern, ich glaube, da war irgendwas Wichtiges und du musstest mich quasi erreichen. Oder musstest es erreichbar sein für einen Teilnehmer, der auf einen anderen Flug umgebucht wurde oder irgendwas war. Dann hast du gesagt, dann hast du dir diese mobilen Daten da gekauft.
Ja, wir hatten einmal eine Situation, das ist eine ziemlich lange Geschichte und wir haben zusammen beschlossen, dass wir die niemals ganz erzählen werden. Aber ich dachte, so den kleinen Teil kann man trotzdem erzählen. Wir hatten einmal auf dem Rückflug von Japan einen Teilnehmer, der es nicht geschafft hat, diesen Rückflug wahrzunehmen. Und das war aber anscheinend noch nicht angekommen beim Flugpersonal. Also wir waren alle schon angeschnallt und saßen schon und waren eigentlich fertig zum Abflug. Und dann kam halt die Durchsage, wir warten noch auf einen Passagier und so wie sie es beschrieben haben, wusste ich dann sofort, oder weiß, um wen es geht, bin dann zu der Flugbegleiterin und meinte, ja, ich glaube, das ist der sowieso, der kommt nicht mehr. Alles klar, sofort ready for takeoff. Also keine Nachfrage, nicht, sondern so, die war super froh, glaube ich.
Da wurde nicht lang gefackelt. Ja. Wir waren uns halt noch nicht so ganz nicht sicher. Also vielleicht für den Hintergrund. Die Person hat es quasi selbst verschuldet, dass sie diesen Flug nicht wahrnehmen konnte. Und wir waren uns nicht 100% sicher, ob sie jetzt im Flugzeug sein wird oder nicht. Aber als es dann hieß, es fehlt noch ein Passagier, da dachten wir uns, ja gut, wahrscheinlich hat es halt nicht geklappt. Und haben das dann eben einfach mal gesagt, weil bevor wir jetzt hier den ganzen Betrieb aufhalten. Und wir haben ja eine Idee und dachten halt, ja gut, die werden jetzt vielleicht nochmal so genauer nachfragen oder nochmal Rücksprache halten mit dem Bordpersonal oder sowas. Nee, es war sofort, ah ja, super, ready for takeoff. Los ging's irgendwie. Oh, hoffentlich haben wir uns jetzt nicht geirrt oder so. Ja, ach Gott, das war auch.
Das ist ein Kind ohne seine Mutter. Mama! Ja. Oh nein, das war der Falsche.
Ja, das war auch den ganzen Rest der Reise irgendwie so ein bisschen so, oh, so ein schlichtes, mulmiges Gefühl gehabt. Ja. Was nicht das erste Mal war, dass wir mit einem leicht mulmigen Gefühl abgehoben sind. Auf der Sommerreise, wo wir immer noch in unserem beliebten Ferienhotel übernachtet haben, das am Strand ist, da machen wir einmal immer mit unseren Teilnehmern so eine beliebte japanische Tradition. Handfeuerwerk heißt das übersetzt. Und zwar kauft man in Japan keine Raketen wie bei uns an Silvester, die dann in die Luft steigen.
Mhm.
Feuerwerkszeit ist sowieso der Sommer. Und man hat halt nur so im weitesten Sinne Wunderkerzen oder Tischfeuerwerk. Und das machen wir dann halt immer, dass wir da einmal uns schön eindecken mit so verschiedensten Feuerwerksteilen halt und die dann verteilen am Strand und dann brennen wir die ab und freuen uns dran und tun dann natürlich ganz sorgsam den ganzen Müll wieder einsammeln und nehmen den dann wieder mit ins Hotel und entsorgen den dort fachgerecht. Und da waren Teilnehmer so begeistert, dass sie gefragt haben, wo kann man das denn kaufen? Das könnten wir ja mitnehmen. Ich sagte, ja, ja, das ist total cool, was es da alles gibt, da und da. Das kostet auch nicht viel. Und dann war der Tag der Abreise. Wir verabschieden uns dann immer schon, ja, sozusagen am Abend vorher. Also jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding am Tag der Abreise. Und dann habe ich mir nochmal diese Sicherheitshinweise durchgelesen, was halt nicht ins Gepäck darf. Und dann steht da halt eben auch dieses Feuerwerk, weil natürlich nichts, was irgendwie so hochentzündlich oder leicht entflammbar ist, halt Gepäck darf. Und dann dachte ich echt so, nein, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe denen das noch gesagt, dass sie das kaufen sollen und die so ermutigt. Mhm. Oh Gott, die ganzen
Flugzeuge. Man sieht schon den Feuerball, wie er so langsam vom Himmel fällt.
Ich habe so Angst, dass wir jetzt eventuell abstürzen. Ja. Oder dass die halt vielleicht irgendwie Ärger bekommen haben und nicht mitfliegen konnten oder
so. Ja, stimmt.
Weil man sieht sich dann halt auch im Flieger ja nicht unbedingt wieder. Also wenn das halt eine große Maschine ist und nicht alle die Plätze so direkt nebeneinander haben. Und oh Gott, ich bin echt tausend Tode gestorben.
Ja, ja. Ich hatte fast das gleiche Erlebnis mit einem Feuerzeug. Das darf man ja auch, ins Handgepäck darf man es mitnehmen. Aber rauchen darf man natürlich nicht an Bord. Trotzdem gibt es Aschenbecher auf den Toiletten. I don't know. Aber man darf es nicht ins Gepäck legen, weil es möglich in dieser Gepäckkabine ist halt ein anderer Druck und blablabla. Mhm. Kann es halt sein, dass es gefährlich ist. Und ich hatte das eben dann mindestens einmal vergessen. Da habe ich manchmal noch so mir eine Zigarette gegönnt auf der Reise. Da gibt es ja in Japan gibt's ja diese Kinderzigaretten, die immer Fruchtgeschmack und sowas. Das ist keine Lüge. Also gibt's wirklich. Und da hatte ich dann immer ein Feuerzeug dabei. Als es dann hieß, ready for takeoff, fiel plötzlich ein, ich habe mein Moneyboy-Feuerzeug im Koffer vergessen. Und da war auch wirklich so, dass ich den ganzen Flug lang immer wieder so gedacht habe, hoffentlich passiert nichts mit dem Feuerzeug, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist nichts passiert, wir sind sicher angekommen.
Also das wird ja nochmal so kontrolliert, das Gepäck. Das läuft ja durch so einen Scanner oder sowas durch. Und dann, also entweder es wird einfach geöffnet und rausgenommen oder man wird irgendwie aufgerufen. Also das ist ja im Interesse aller, dass man das halt nochmal kontrolliert und da nicht blind vertraut.
Ja.
Aber ich weiß, dass auf den Inlandsflügen bei der Gepäckkontrolle, also sei es das Handgepäck oder das, was man dann da halt auch aufgibt, dass das da eben immer mal wieder vorkommt, dass Leute halt Sachen dabei haben, die man halt eben nicht mitnehmen darf im normalen Gepäck. Zum Beispiel, wenn die ein Taschenmesser dabei haben oder sowas. Und dann kriegt man da extra so einen richtig schönen Karton, schon fast wie so einen hochwertigen Geschenkkarton, der da nochmal zugeklebt wird, damit da auch ja keiner irgendwie dran geht und das dann rausnimmt. Manchmal dann noch in so einer extra Plastiktüte. Und so kommt das dann irgendwie auf dem Gepäckband dann angefahren mit dem normalen Gepäck, kommen dann irgendwann diese ganzen Kartons, weil es halt schon immer mehrere Leute gibt, die da irgendwas haben, was man halt dann da nicht so transportieren darf. Und ich weiß, dass da die Teilnehmer immer ganz begeistert sind über diese Kartons und wie durchdacht das ist und wie, das ist auch so ein bisschen sowas Luxuriöses, also es hat sowas Luxuriöses immer, das heißt, es ist einem nicht so, ja, jetzt hier, da wissen sie doch eigentlich, dass man das nicht mitnehmen darf. Dann
müssen wir jetzt wegschmeißen.
Ja, ja, genau. Also man wird ja nicht wie so ein Verbrecher behandelt, sondern diese unangenehme Situation wird einem so angenehm wie möglich gemacht, so nach dem Motto.
Bei Inlandflügen habe ich eine Geschichte, das war die Winterreise. Die habe ich jetzt mehrmals gemacht, aber eigentlich immer mit meinem Vater zusammen. Wir sagen immer, ich bin Assistenz, aber mittlerweile frage ich mich eigentlich, wer hier wen assistiert. So. Da sind wir weitergeflogen von Sapporo nach Okinawa, also schon eine ziemlich weite Reise. Und wir waren dann in diesem Flughafen Sapporo und ich bin irgendwie zu lange, also vor dem Gate hängen geblieben, habe da irgendwie noch gestöbert und denke so, ah, jetzt stellst du dich langsam mal an. Dann war das aber super voll an dem Tag, dass ich halt mega lang in dieser Schlange stand, um überhaupt erstmal durch den Sicherheitscheck zu kommen. Und es war echt schon knapp vor dem Abflug und ich dachte die ganze Zeit, und dann war vor mir noch so eine Gruppe von, auch eine Reisegruppe mit Reiseleiter, ältere Leute und die Frau hatte den Rollator dabei und der durfte da halt nicht rein. Ich dachte mir so, um Gottes Willen, ich war auch so froh, dass ich jetzt nicht in der Haut von dem Reiseleiter gesteckt habe, der jetzt der Frau verklickern musste, dass sie ihren Rollator jetzt wegschmeißen muss, weil das ist einfach keine Diskussion, der konnte halt da nicht mit rein. Naja, und es wurde immer knapper und ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich mich jetzt irgendwie so vordrängeln, soll ich jetzt sagen, so sorry, ich muss unbedingt meinen Flug kriegen und ich bin mir nicht sicher, ob ich was gesagt habe. Ich bin dann irgendwann durch die Sicherheitskontrolle und gerannt den ganzen Flur, und das war auch genau das andere Ende von dem Terminal, bin ich da hochgefahren und war auch noch natürlich irgendwie vorher erkältet gewesen oder so. Das war, ja, vielleicht war das sogar das, wo ich vorher diese Mandelentzündung hatte. Und gerannt, ich muss es noch kriegen. Ich habe schon gesehen, wie sie alle abfliegen ohne mich. Oh Gott, wie peinlich. Aber zum Glück bin ich dann da noch rechtzeitig angekommen.
Aber warst du einer der letzten?
Ja. Also einer der letzten, es war noch geöffnet, ja. Aber es tröpfelten halt nur noch so 2-3 Leute halt so rein und ich war total verschwitzt. Meine Lunge hat gebrannt.
Oh Gott, fürchterlich.
Fürchterlich und auch so dumm. Das war mir eine Lehre. Und was passiert dann aber auch, glaube ich, wenn man halt fahrlässig wird, wenn man denkt, naja, man ist jetzt zu zweit da auf dieser Reise. Wenn man
nicht so die volle Verantwortung hat oder wenn man es halt dann auch schon so eine gewisse Routine hat.
Ja, dann das auch. Ja.
Anfangs ist man halt noch so mega angespannt und dann irgendwann ist es halt schon so normal und dann wird man halt auch manchmal so ein bisschen schwierig.
Stimmt, dann vergisst man zum Beispiel zu gucken, wie groß ist denn die Schlange jetzt eigentlich. Mhm. Ja. Ach, aber zum Glück habe ich das dann noch geschafft. Ja. Ich würde sagen, für heute, also wie so oft.
Mal. Genau. Kann tatsächlich noch mehr erzählen zu dem Thema. Ich dachte anfangs, naja, Flüge, aber wenn man dann anfängt, mal drüber zu reden, fallen einem doch immer wieder Sachen
Flüge
ein.
Flüge und halt Flughäfen auch. Ich glaube, da
ja, ist Flughafen ist ja auch nochmal so eine ganz eigene Welt irgendwie.
Genau, wir können es jetzt vielleicht jetzt doch mal verraten. Wir haben schon vorher über eine halbe Stunde aufgenommen. bis ich dann mal auf die Idee kam, nochmal zu checken, ob auch alles richtig läuft. Und dann zum ersten Mal, muss ich sagen, der Fehler. Die Spuren waren nicht scharf geschaltet. Der Aufnahmeknopf war gedrückt, aber die Spuren haben nicht aufgenommen.
Ihr habt ein wahres Gag-Feuerwerk jetzt leider verpasst.
Ich finde, wir haben das gut nachgeholt. Genau. Was man nicht weglassen sollte, ist der Besuch auf unserer Steady-Seite. steadyhq.com/o/F. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen monatlich mit einem kleinen Obolus. Ist nach wie vor aktuell. Das ist ja so moralische Unterstützung, wenn man einfach sieht, es wird gehört und es wird vielleicht auch ein bisschen honoriert. Schaut euch das mal an. Vielleicht denken wir uns da in Zukunft auch noch irgendwas aus. Wir haben da schon so eine kleine Gruppe an Steadies, habe ich jetzt gehört, dass man das so nennen kann. Fand ich ganz, ganz niedlich, die Steadies, die uns da unterstützen. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, noch dazu zu stoßen. steadyhq.com/o/F. Und ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. In diesem Sinne,
ready for takeoff.